Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen.
Hallo.
Wir hatten gerade eine ausgiebige Redaktionskonferenz.
Ja, ist schön gesagt, Redaktionskonferenz, genau.
Und es waren alle anwesend, du glaubst es nicht.
Ey, wie eigentlich immer.
Ja. Kunststück bei zwei Personen in der Redaktion.
Ja, genau.
Ja, wir sind ja Mädchen für alles. Wir machen ja hier alles.
Ich mache nicht unbedingt alles, aber wir haben das ja so ein bisschen aufgeteilt.
Ja, aber das funktioniert ja ganz gut. Ja, das funktioniert ja so gut, dass wir das schon 9 Jahre machen.
Komm mir auf. Ja, mit meiner Frau hatte ich es jetzt gerade die Tage davon, weil mit der 450 und der Folge und habe ich gesagt, ja, und nächstes Jahr muss mal gucken, kommen ja wieder 50 Folgen dazu, da haben wir die 500 und wenn du das mal alleine auf die Wochenrunde rechnest, dann haben wir die 10 Jahre ja voll. Und ich noch so, what the fuck, 10 Jahre? Ja, 10 Jahre Podcasten, Gottes Willen.
Es gab einige E-Mails von Hörern. Es ist ja auch schön, dass Feedback kommt. Es ist auch schön, dass auch mal Kritik kommt. Ist ja alles super. Aber die haben schon gesagt, warum wir denn immer uns so freuen, dass wir immer eine Folge mehr hochzählen dürfen.
Das ist.
Ich finde das erstmal schön, dass wir das so lange gemeinsam miteinander ausgehalten hast.
Mittlerweile haben. Nur wir zwei, ja, genau.
Ja, so der Rest vom Schützenfest sozusagen, wir zwei. Ja. Dass du es mit mir so lange ausgehalten hast und
andersrum
ich mit
ja
dir
auch, ja.
Und wie auch immer, das ist schon eine schöne Sache. Da gab es andere Podcasts, die sich schon aufgelöst haben. Wir haben ja auch einige Auflösungen miterlebt.
Es gibt ja Beispiele, die haben aufgehört, haben wieder angefangen, haben eine Pause eingelegt, kamen wieder und sind jetzt trotzdem weg. Leider, ja. Gibt es ja einige. Ja, und andere, die halt ihr Ziel quasi erreicht haben und dann verschwunden sind. Ja, die hatten halt nie vor, irgendwie endlos zu laufen. Dann, okay, du steckst ja auch nie drin. Lebensumstände ändern sich. Wir hatten ja eben vor der Aufnahme auch schon drüber gesprochen, wie es bei mir mit der beruflichen Situation aussieht, dass wir da vielleicht auch einen anderen Zeitpunkt finden müssen, wenn es bei mir jetzt wirklich im Januar losgeht wieder mit einer neuen Stelle. Von daher, es ist ja alles im Fluss. Ja, man muss halt gucken, wie man dann die Möglichkeit hat, halt sowas auch weiterzumachen. Wir haben ja gesagt, oder ich habe ja auch gesagt, ich will auf jeden Fall das versuchen, halt weiterzumachen. Ja, das ist das feste Ziel. Also von daher, muss man einfach gucken, wie es läuft. Nee, aber 10 Jahre sind schon eine verdammt lange Zeit. Okay, ich war nicht unbedingt bei jeder Folge auch der Vorgängerprojekte nicht dabei. Trotzdem hat man ja die ganze Zeit irgendwo mitverbracht. Von daher schon eine lange Zeit, ja, wenn man das mal so im Rückblick oder rückblickend mal sich anguckt. Ja.
Und, aber ja, bitte? Ja, erzähl weiter.
Bitte.
Ich wollte gerade umleiten zu dem nächsten erfreulichen Thema, was wir heute feststellen konnten. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, wie gerade so die iTunes-Charts aussehen. Ich gucke da ehrlich gesagt auch nicht jeden Tag rein. Das
ich
war
auch
ein
nicht,
Zufall, dass ich es gesehen habe. Ich wollte mal so ein bisschen Buchführung machen, noch mal so ein bisschen durch die Bücher gehen und ein bisschen aufräumen. Hatte heute ein bisschen Leerlauf und habe dann reingeschaut und habe gesehen, dass wir im Bereich Tech News bei Apple Podcast, man muss das natürlich auch ein bisschen kategorisieren, weil es gibt verschiedene Themengebiete und wir sind halt in dem Bereich Tech News gelistet. Immerhin in den Top 10 sind, wir sind auf Platz A8 und wenn man sich so anschaut, wer vor uns ist und wer sich in den Top 10 bewegt, da sind wir doch in sehr guter Gesellschaft, der Heise Verlag ist da, das Hasso Plattner Institut ist dort vertreten und noch eine Menge andere, Blomberg ist vertreten als großes Nachrichtenunternehmen.
Ja, Leines ist ja mit drin mit seinem, mit der Warnshow. Ja, also da ist man auf jeden Fall gut aufgehoben mit dem 8. Platz, ja.
Ja, das hat mich sehr, sehr überrascht und das zeigt ja, dass wir doch irgendwas richtig machen oder dass wir ein paar Hörer haben, die uns zuhören, auch wenn ich nicht hundertprozentig weiß, wie der Algorithmus bei iTunes funktioniert. Böse Zungen können ja behaupten, der muss kaputt sein, dass wir auf Platz 8 stehen.
Nee, das nicht unbedingt, aber wenn man mal guckt, ich hatte ja vor ein paar Wochen mal regelmäßig reingeguckt und da sind einem schon immer mal so ein paar Sprünge aufgefallen. Mhm. Und man hatte ja immer mal so auch für einen Verdacht gehabt, wie es geht, auch gerade mit Neuabonnenten, halt in einer Woche ja, mit neuen Abonnenten, mit der Anzahl der Wiedergaben etc., da gibt es ja diesen Schlüssel, wie das anscheinend berechnet wird. Ob das dann allerdings auch so stimmt, keine Ahnung. Ja. Das werden andere wahrscheinlich besser wissen. Aber es ist natürlich schön, egal wie es zusammenkommt, dass es dann so ist. Ja. Und vor allem ja, dass man sich, auch wenn es mal hier 10 nach unten geht oder auch von mir aus mal 20 nach unten geht, dass man ja dann doch wieder nach oben gespült wird. Ja, vielen Dank dafür auch an die Hörer. Ja, das macht einem natürlich auch Spaß zu sehen, wenn man so weit oder wenn man da einfach entsprechend gelistet ist und nicht irgendwo ja ganz unten vor sich hin dümpelt. Wir würden es wahrscheinlich dann trotzdem immer noch machen. Ja, aber es ist natürlich schön, wenn man sieht, dass ein Projekt, was einem ja über die Jahre ja auch wirklich ans Herz gewachsen ist, dann doch ja, soll man sagen, erfolgreich, kann man das so sagen, da auf jeden Fall halt, wie gesagt, dann ja so akzeptiert, angenommen, ist auch schlecht gesagt, aber dann doch von den Hörern einfach so gut angenommen wird, ja, ja, macht Spaß, doch.
Und dann hatte ich noch eine interessante Diskussion per Direktnachricht mit einem Hörer von uns und der meinte, ja, Platz 8, das ist ja jetzt nicht so gravierend. er hatte das auch begründet, also er hat jetzt nicht einfach nur irgendwie getrollt, das war ganz lieb und das war auch eine sehr konstruktive Diskussion, die wir da geführt haben. Und er meinte dann, ja, mit eurem alten Projekt bei den Apfelklatsch zu den Anfangszeiten, da wart ihr teilweise auf Platz 1, 2,
ja,
das über Wochen. Und da
wir waren sogar in Printmedien vertreten mit unserem Podcast, ja.
Ja.
Oder wurden erwähnt, nicht vertreten, aber wir wurden erwähnt, ja.
Ja, gab da so ein paar Artikel. Ich habe das so alles noch schön eingescannt. Das ist immer ganz nett für die Sammlung und auch für das Media-Kit ist es immer ganz interessant, sowas dementsprechend auch mit drin zu haben. Aber ist ja auch alt, das Media-Kit existiert ja so auch nicht mehr. Jedenfalls ist es so, dass man auch sehen muss, dass zu der damaligen Zeit es auch ganz relativ wenig Podcasts gab, in Anführungsstrichen, weniger als heute. Das heißt, heute haben wir eine Fülle von Podcasts am Markt. Jeder, der halbwegs geradeaus ins Mikrofon sprechen kann, der nimmt ja mittlerweile einen Podcast auf.
Das deswegen, soll auch nicht abwertend gemeint sein.
Jetzt. Nein, das ist in meiner bekannt polemischen, ironischen Art. Das ist jetzt nicht abwertend gemeint. Das ist gut, dass du das nochmal korrigiert hast. Aber es ist auch so, dass wir heute, wie gesagt, eine große Anzahl an Podcasts haben und dass da ein Platz 8 nochmal etwas anders zu bewerten ist, als zur damaligen Zeit öfter mal der Platz 1, 2, 3. So sehe ich das zumindest, weil, wie gesagt, die Auswahl damals auch ein bisschen kleiner war als heute. Und sich heute so durchzusetzen bei der Anzahl an Podcasts ist schon ganz okay, finde ich.
Und auch da, wer von unseren Hörern der Meinung ist, dass vielleicht da noch ein bisschen was geht, gerne bei iTunes ein paar Bewertungen da lassen, ja, weil das soll in dem ganzen Algorithmus ja auch so ein bisschen dieses entdeckt werden können, gerade was halt auch so Empfehlungen betrifft, einen nach oben spülen. Das kann natürlich auch dafür sorgen, dass man dann in den Charts dann noch ein bisschen zeitweise mal weiter oben vertreten ist. Gerade zur Weihnachtszeit, ja, ein kleines Geschenk vielleicht mal, so eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.
Ja, das wäre für uns ein sehr großes Geschenk, also keine Frage.
Gerade, weil wir ja auch momentan, oder du, ja, vermehrt auch zugange bist, was vielleicht den einen oder anderen Kooperationspartner betrifft, dann ist das natürlich nicht gerade
von Nachteil positiv danke, gerankt danke, zu werden. Danke, das stimmt, ja, klar. Ja. Das ist korrekt.
Ja.
Aber es ist auch nicht so einfach, wenn man wirklich darauf achtet, den passenden Kooperationspartner zu finden. Da, wie gesagt,
ja, wir hatten das ja schon öfter angesprochen. Ja.
Das ist nicht so einfach. Weil wir haben ja quasi schon handverlesene Partner an Bord gehabt. Naja, okay. wir wollen jetzt nicht viel Hausmeisterei und nicht so viel Backoffice-Geschichten erzählen, das wollen unsere Hörer wahrscheinlich nicht.
Genau, es ging ja eigentlich nur darum, dass wir mal auch nochmal ein Danke loswerden wollten an unsere Hörer. Und vor allem auch nochmal, ja, es ist ja jetzt hier der 23., kurz vor Weihnachten, ein frohes und vor allem auch ein gesundes Fest wünschen, ja, in diesem Jahr wahrscheinlich eher kleinen Kreis. Man muss halt das Beste draus machen, auch aus der aktuellen Situation. Ja, wenn man diesen Podcast wahrscheinlich in 10 Jahren aus irgendeinem Grund nochmal hört. Es ist ja die Zeit gerade von Corona und Covid-19, ja. Von daher, ja, okay, wir waren auch nie die Großen jetzt mit 100 Leuten zu einer Weihnachtsfeier oder so. Aber früher, als unsere Familien ja alle auch noch gelebt haben, ja, wir haben jetzt in den letzten Jahren ja leider im Prinzip alle Elternteile verloren oder sind von uns gegangen, wie auch immer man sagen will. Von daher ist der Kreis eh schon kleiner geworden. Aber ja, aufgrund der Situation schränkt man sich da halt oder nimmt man sich da dieses Jahr auch nochmal zurück. Ja, früher halt auch viel mit Freunden, gerade zu der Zeit, ja, auch nochmal zum Frühstück getroffen oder so. Das ist halt alles jetzt wirklich eingedampft, eingestellt beziehungsweise auch später verschoben. Und es ist ja nicht aufgehoben. Also von daher, wie gesagt, frohes Fest, ja, egal wie es halt sein wird. Und vor allem, wie heißt es schön, viel Gesundheit, ja.
Das ist, glaube ich, dieses Jahr das Allerwichtigste, genau. dass man, wichtiger als je zuvor zu diesen Zeiten, dass man gesund bleibt und sich da nicht irgendwie in irgendeiner Form mit diesem bösen C ansteckt, ja.
Ja, vor allem, wenn man auch jetzt hört, die Einschläge kommen immer näher.
Ja.
Wir hatten es jetzt gerade vor der Aufnahme schon gesprochen, in der Familie von einem Kunden, von meiner Frau, ja, ist es jetzt gerade einen Positivtest gegeben. Bei uns in einer Gemeinde haben wir ja im Kindergarten ja ein paar Fälle jetzt gehabt. Also wie gesagt, die Einschläge kommen näher. Da kann man nur hoffen, dass man selbst halt ja irgendwie außen vor bleibt, ja.
Ja, auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Mhm. Und man hört es auch von Leuten, die sich extrem vorsehen, die sich sehr stark isolieren, die sich auf irgendwelchen Wegen trotzdem diesen Mist eingefangen haben. Ja, seid vorsichtig, isoliert euch so gut es geht und passt auf euch auf. Das mehr können wir dazu nicht sagen. Mehr können wir nicht empfehlen.
Ja, genau. Und ich habe eben hier aus Versehen die Tastatur anscheinend erwischt. So, das ja. Unsere Notizen mal wieder einigermaßen von Müll befreit. So.
Solange die Aufnahme noch läuft, ist das in Ordnung.
Ja, das Fenster habe ich hier fest im Blick. Seitdem einmal ja die Aufnahme zwischendrin gestreikt hat, habe ich das fest im Blick. Ja.
Aber das lernt man ja dann. Oder aus Fehlern lernt man ja, sollte man zumindest.
Ja. Gut. Genau. So, aber kommen wir doch mal zu dem, weshalb wir uns hier zusammengefunden haben.
Ja, das frage ich mich auch jede Woche, weshalb haben wir uns eigentlich zusammengefunden?
Genau,
ja,
dieses stimmt. Jahr ist es ja so, dass wir abwechselnd ein Weihnachtsmärchen jetzt vortragen.
Ach so, gut, dass du das sagst.
Nein.
Ach so, okay, gut. Dann hätte ich
ja, welches hättest du denn jetzt vortragen wollen?
Das weiß ich jetzt auch nicht. Die Geister, die ich rief. War das nicht ein Weihnachtsmärchen?
Kommt der jetzt nicht wieder im Fernsehen?
Kabel 1, heute,
glaube ich. Oh, ja, gut, dass du es erwähnt hast, weil den kann ich mir immer angucken.
Ich habe ja gestern meinen absoluten Lieblingsweihnachtsfilm gesehen und danach kam gleich mein zweitliebster Weihnachtsfilm.
Der erste Stirb war langsam. Ich wollte gerade sagen, Stirb langsam kam gestern.
Ja, genau. Ist der beste Weihnachtsfilm und danach kam eine schöne Bescherung mit Chevy Chase.
Ah, okay, das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt, aber ich habe zumindest mal Stirb langsam, zwar nicht ganz geguckt, aber immer mal wieder reingezappt, ja. Konnte ich meiner Frau nicht antun, die ist nicht unbedingt so ein Freund von dem Film, aber ich habe den schon so oft gesehen, ja, einmal nicht zu Weihnachten macht da auch nicht unbedingt viel aus, aber interessanterweise, wo du gerade hier Stirb langsam angesprochen hast, ich habe jetzt die letzten Tage einen Podcast gehört, da wurde ganz klar erklärt, warum es sich bei Stirb langsam nicht um einen Weihnachtsfilm handelt.
Warum?
Ja, das kann ich jetzt hier so nicht darlegen, aber ich fand es ganz interessant, weil es ist eindeutig ein Weihnachtsfilm.
Das ist der beste Weihnachtsfilm.
Und der funktioniert auch nur zu Weihnachten, also die Story. Also von daher war das schon ganz interessant zu hören, weil da ging es auch noch, also da ging es generell um Weihnachtsfilme. Ja, dann auch nochmal Kevin allein zu Hause und der Grinch und sowas. Und wie gesagt, und dann als Bonus quasi, ja, warum ist Stirb langsam kein Weihnachtsfilm? Fand ich eigentlich ganz interessant, vor allem, weil ja dann ganz klar war, dass es ja gerade zu Weihnachten auch nochmal jetzt im Fernsehen kommt. Ja. Das war ganz witzig. Aber jetzt sind wir schon wieder abgeschwichen.
Ja, das können wir ganz gut.
Ja, genau.
Das hat sich auch nicht verbessert. Das ist im Gegenteil immer noch schlimmer geworden im Laufe der Zeit.
Nein, schlimmer würde ich jetzt nicht sagen, aber es kommt regelmäßig vor.
Ja. Ja, mein Gott, so ist das halt.
Ja, ja, und jedes Mal, ich sag mir auch immer, ja, okay, wir haben ja jetzt hier mal ein bisschen Struktur. Ja, wir wollen die Themen ansprechen. Du kannst das auch gerade nochmal das Projekt Kapitelmarken in Angriff nehmen und dann passieren immer wieder so Sachen und dann ich so, nee, dann kommt diesmal wird's auch wieder nichts mit Kapitelmarken. Ja.
Nein, das macht erst dann Sinn, wenn wir pro Kapitelmarke einen Sponsor haben. Dann macht das Sinn.
Nein, nee, na, das kannst du auch keinem zumuten. Das macht dann erst Sinn, wahrscheinlich, wenn ich wirklich mein neues MacBook habe und damit auf der Couch sitzen kann und dann den schneiden kann, ja.
Dann muss ich ja noch länger auf meinen Schnitt warten, bis ich den veröffentlichen kann. Ja,
dann gibt es den eben am nächsten Tag oder mitten in der Nacht, ist dann auch egal. Aber so wie wir momentan teilweise hin und her springen, dann nochmal hier fest zu sitzen und Kapitelmarken zu machen, habe ich dann auch keine Lust. Weil klar kannst du während der Aufnahme drücken, aber das muss ich ja dann hinterher auch wieder bereinigen, weil wie gesagt, so wie wir springen, das macht keinen.
Ja, aber das ist ja vielleicht auch das, was einigen Hörern so gefällt, dass wir abschweifen. Wird ja einen Grund haben, dass wir zwei Hörer haben.
Ja, aber das wäre vielleicht auch nochmal so ein Ding für die guten Vorsätze. Ja.
Nicht abschweifen?
Nee, Kapitelmarken. Nein.
Ach so. Gut. Das eine zieht das andere ja mit. Wenn wir jetzt nicht abschweifen, dann wäre es natürlich auch einfacher, Kapitelmarken zu machen. Ja,
vor allem an die Struktur, die man sich vorgenommen hat, sich dann auch zu halten. Das ist wahrscheinlich eher so, dass der gute Vorsatz. Ja.
Ja, aber um meinen alten Spruch zu bemühen, den ich gerne immer absondere, wir dürfen das, wir sind hier nicht im Radio. Und der Spruch wurde auch schon öfter mal kopiert von anderen Kollegen.
Genau, und was habe ich jetzt gehört? Als Radio müsstest du jetzt im Livestream, also um als Radio zu gelten, müsstest du im Livestream mittlerweile 20.000 Hörer haben?
Ja, das ist jetzt angehoben worden. Früher waren es 500. Ja,
wo habe ich das jetzt gerade gehört? Bei
Mobile Geeks,
nein.
Der andere,
Freakshow. Freakshow, genau, da habe ich es gehört jetzt, ja, genau.
Ja. Da siehst du mal, wenn man so lange über Herrn Pallenberg im Off spricht, dann verinnerlicht er dieses Branding Mobile Geeks.
Mhm. Ja, genau. Ach so, ja, stimmt, Sascha Pallenberg, der hat uns jetzt nicht in den Notes stehen, aber der ist ja bei Mercedes jetzt nach 4 Jahren auch weg.
Genau.
Haben sich die Wege getrennt. Ich bin mal gespannt, wo er jetzt demnächst auftaucht. Ob er wieder hier in seinem alten, Blogprojekt wieder auftaucht. Oder ob er vielleicht auch wo ganz anders, vielleicht auch in der Branche wieder auftaucht. Ich bin mal gespannt.
Ja, ich meine, er ist ja immer wieder für eine Überraschung gut. Vielleicht, hat man ja damals gesehen.
Vielleicht taucht er ja in Berlin demnächst auf.
Was ist denn da los? Ach, du meinst bei den Kollegen von Tesla?
Man weiß es nicht.
Das glaube ich nicht. Er hat sich ja nicht immer so ganz positiv über Tesla geäußert.
Er hat sich auch nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen über Verbrennungsmotoren geäußert. Also von daher, oder über Daimler auch, ja, da hat er ja auch immer mal wieder was angesprochen. Deswegen, da hat ja, der Sascha nimmt ja auch kein Blatt vor den Mund. Ja. Von daher, einfach mal abwarten. Vielleicht wird es auch was ganz anderes, und er taucht irgendwo in der Solarbranche auf, weiß man ja auch nicht. Oder aber vielleicht auch wieder ein ganz, ganz neues Kind, der hat ja mit Stubenhocker auch einen Podcast momentan am Laufen. Mhm. Von daher vielleicht auch eher, vielleicht da nochmal was, ja.
Ja, ich meine, er ist ja super gut vernetzt. Also ich denke, der hat da keine Probleme, irgendwo wieder einen Daily-Job zu bekommen. Das ist gar kein Thema. Und wenn nicht, macht er irgendwas auf selbstständiger
Basis. Ich wollte gerade sagen, und selbst wenn er nicht irgendwo wieder in die Anstellung geht wie bei Daimler, dann macht er was Eigenes, ja.
Er kann sich ja immer
wieder. Da sehe ich bei Sascha jetzt nicht die Probleme. Nee. Ja.
Nein, nein.
Ja,
ja. Das ist kein Thema.
Naja. Und er hat ja jetzt gerade bei Twitter auch wieder losgehauen, so Ideen, was halt Elektroladesäulen betrifft. gerade auch.
Das mit den Bonuspunkten oder
ja, was meinst du? Genau, da hatte ich ja auch geantwortet oder so kurz reagiert auf einen Tweet von ihm, den er dann, auf den er dann auch nochmal kurz reagiert hat. Also von daher, wie gesagt, der findet definitiv irgendwo was, wo er dann sich einbringt. Ja, da habe ich überhaupt keine Bedenken.
Ja, klar, er ist ja noch im besten Alter. Kein Problem.
Selbst wenn er noch 30 Jahre älter wäre, sehe ich da bei Sascha ja auch kein Problem. Ja.
Nein.
Der Junge, außer er wäre bis dahin total, er hätte sich irgendwo so total verausgabt, dass er dann ausgebrannt wäre, aber das sehe ich auch nicht unbedingt ja bei ihm.
Ja. Nee, im Moment nicht. Es gab Zeiten, da war er so ein bisschen.
Da stand er unter Strom, ja.
Da war er so ein bisschen sagen. Unter Strom.
Ah, und, ganz unter Strom, ja.
Aber ich glaube, die Kurve hat er jetzt wieder bekommen. Er steht wieder in der Mitte seines Lebens sozusagen oder in der Mitte von sich selbst.
Sein Mittelpunkt, ja.
Genau.
Ja, ja.
Gut, ja, aber gut. Jetzt wir kommen heute nicht zu den Themen. Wir kommen heute nicht zu den
geil,
Themen, die ja in den Shownotes sind.
Ja, ja. Mir läuft hier die Zeit davon und wir reden hier von oder kommen von Pontius zu Pilatus. Ja.
Zeit, was ist schon Zeit?
Genau.
Gut. Ja. Aber die Themen sind doch heute nicht so. Ja.
Ja, wir müssen ja nicht über alles sprechen, was wir hier irgendwie mal kurz notiert haben. Ja.
Naja, sprechen wir aber wieder ein kleines Problemchen an, was Big Sur gerade verursacht bei einigen Kunden, die mit externen Displays unterwegs sind. Und das sind ja einige, sage ich jetzt mal, speziell die Kunden, die Mac Mini haben oder die ein Display am MacBook benutzen, als zweites oder als erstes Display, wie auch immer. Speziell mit USB-C-Monitoren gibt es Probleme mit dem neuesten Update von Big Sur 11.1. Die nicht die volle Auflösung fahren, obwohl sie eine höhere Auflösung bieten können, also sprich 4K etc., fahren einige Monitore nur Full HD und da gibt es verschiedene Modelle von verschiedenen Herstellern. Explizit geht es nur um Modelle, die über USB-C, wie ich eben schon sagte, angesteuert werden. Das Interessante daran ist aber allerdings, dass die LG Ultrafine Geräte, die ja auch über USB-C respektive Thunderbolt 3 angeschlossen werden, nicht betroffen sind. Das wundert mich ein bisschen.
Ist es jetzt Thunderbolt oder USB-C?
Naja, das 4K-Gerät von LG, das wird ja über USB-C angesteuert und das 5K-Gerät von LG wird ja über Thunderbolt angesteuert. Da gibt es ja zwei Differenzierungspunkte. Und es geht,
aber die funktionieren beide.
Um USB-C. Und es funktioniert und die funktionieren beide laut, was man rauslesen konnte.
Weil das ist ja auch wieder dieses Problem mit ein Stecker und 500 Protokolle. Ja,
ja das ist korrekt. Der Stecker hat letztendlich nicht viel zu sagen.
Ja, das ist halt auch wieder schade. Gerade das sollte man, denke ich, vorher ja alles getestet haben. Gerade was externe Displays betrifft. Es ist ja auch ein typischer Anwendungsfall.
Das ist ja jetzt nichts Exotisches.
Ja, gerade auch MacBook bzw. portable Rechner zu Hause werden die ja wirklich oft, ja, und das ist jetzt wirklich ein Ausnahmefall, die werden ja oft mit einem externen Display betrieben. Okay, wer hat jetzt unbedingt ein USB-C-Display, ja, beziehungsweise ein Display, was halt über USB-C angeschlossen wird? Ich habe jetzt hier auch keins, ja, das ist alles DisplayPort, was ich hier habe, ja, beziehungsweise die sind per DisplayPort angeschlossen, die Displays. Aber ja, es ist ja gerade, wenn man sich heute ein aktuelles Display kauft, ja auch keine Seltenheit. Ja, von daher, also das dürfte eigentlich nicht passieren. Ja.
Ja, und ich meine, es werden ja USB-C-Displays immer mehr am Markt. Der Standard etabliert sich viel, viel stärker, je länger es die Technologie gibt. Und von daher wird das irgendwann keine Seltenheit mehr sein, dass die Geräte über USB-C angesteuert werden. LG zum Beispiel ist ja auch außerhalb dieser Ultrafine-Serie extrem aktiv im USB-C Thunderbolt-Bereich und da kommen immer mehr nach. Selbst schon so B&C-Brand-Hersteller setzen mittlerweile schon auf USB-C. Das ist jetzt nicht nur den A-Brand-Herstellern vorbehalten, das Ganze.
Nein. Ja. Ja. Deswegen, also das ist schon. Ja, sollte nicht passieren. Ja. Ja.
Selbst IAMA hatte mal für ganz kurze Zeit USB-C-Displays am Markt und sogar ein 5K-Display. Es gab da zwei Container, die mal produziert worden sind. Die sind aber irgendwo im Markt verschwunden. Es gab mal zwei, drei Reviews von diesen Geräten und keiner weiß, wo die IAMA 5K-Displays abgeblieben sind. Also das weiß man schon, die wurden verkauft, aber es wurden nie wieder welche nachproduziert. Und diese 5K-Geräte von IAMA haben nie am Markt Fuß gefasst und diese Serie wird von IAMA totgeschwiegen. Ja, in Deutschland gab es zwei Geräte, die für ein Review unterwegs waren und zwei Reviews gab es in ganz Deutschland, die schriftlich festgehalten worden sind. Und seitdem redet man bei IAMA nie wieder von diesen Geräten. Das ist auch ein Wunderpunkt. Immer wenn ich das am Telefon anspreche, was ist denn jetzt mit dem 5K-Gerät, dann geht man schnell zum nächsten Thema über.
War wahrscheinlich kein Markt für Sie.
Wahrscheinlich, ja. Hm. Dabei hätte ich es gern getestet, aber okay, man hat mich ja nicht gelassen.
Ja.
Gut, dann lass uns noch ein bisschen über die AirPods Max reden. Immer noch ein Name, der mir irgendwie schwer über die Lippen geht. Also AirPods Studio hört sich viel besser an, finde ich. Aber okay.
Ja, das klingt aber dann wieder so wie Beats Studio.
Ja, ist zu nah am Tochterunternehmen. Ja. Jedenfalls gab es so ein paar Sachen, die jetzt herausgekommen sind, die noch nicht so ganz klar waren. Zumindest ist klar, dass diese Tasche über einen Magneten verfügt.
Ja, Tasche.
Und dass, wenn man es so nennen mag, und dass diese Tasche quasi den Low-Power-Modus über einen Magneten auslöst. Allerdings ist diese Tasche auch rein, ich sag mal so, mein Vater hat immer gern dieses Wort benutzt, rein Makulatur, hat er immer gesagt. Das Ding braucht man im Endeffekt, um diesen Low-Power-Modus auszulösen, nicht, weil nach 5 Minuten setzt sich der Kopfhörer selbst in einen Stromsparmodus. Also er erzeugt quasi von selbst das, was die Tasche aktiv über den Magneten ins Leben ruft. Gibt es auch ein Service-Dokument von Apple, dort haben sie es nochmal genau aufgeschildert oder aufgeschlüsselt. Und nach 15 Minuten löst ein weiterer Stromsparmodus aus und dann ist quasi das Ding in einem Deep Sleep Mode. Also man braucht die Tasche im Endeffekt nicht, um Strom zu sparen. Wofür man die Tasche überhaupt braucht, frage ich mich.
Ja, okay, wahrscheinlich es bietet schon gerade für die wie nennt man die nochmal? Muschel? Nee.
Hörmuschel.
Wie nennt man das so?
Ja, ich sag immer Hörmuschel.
Ich habe immer nur die englischen Begriffe im Kopf, ist aber egal. Auf jeden Fall bietet sie da ja schon ein bisschen Schutz, gerade wenn du die nochmal irgendwie halt vielleicht in der Tasche, Rucksack, Koffer oder so halt verstauen willst, hast du da schon nochmal einen gewissen Schutz. Ja. Aber ja, klar, hätte man auch schöner machen können.
Viele sagen ja auch, dass jetzt nicht nur die Hörmuschel geschützt werden muss, sondern auch der Kopfhörerbügel an sich, weil der ist ja mit diesem Gewebeband.
Der ist ja außen vor bei dem Smart Case.
Ja, und das ist ja das Problem, weil wenn man das Ding jetzt einfach mal so in den Koffer schmeißt, dann sind irgendwo spitze Gegenstände, kann es natürlich sein, dass sich das irgendwo in das Gewebe reinbohrt und dass das Ding zerstört wird oder beschädigt wird. Also, und dann gibt es noch das Phänomen, was ich in vielen Videos gesehen habe und auch was viele Tech-YouTuber bemerkt haben. Du hast quasi die Tasche und dann ziehst du nach oben die AirPods raus. Und jedes Mal, wenn man die rauszieht, dann gibt es ein Klackgeräusch und die beiden Ohrmuscheln schlagen kurz aneinander. Und ich prophezeie, dass an dieser Stelle, wo diese Ohrmuscheln kurz aneinander klacken, dass da demnächst auch viele Kratzer auftauchen werden bei den meisten Kunden und dass da die ersten Schäden am Aluminium sein werden.
Möglich, ja.
Also diese Hülle ist nicht gut durchdacht in meinen Augen. Und dann kommt der nächste Punkt, der mir aufgefallen ist. Das Ding stinkt wie die Hölle, die Tasche. Von vielen YouTubern habe ich es gehört, ganz eindringlich hat es das Technikfaultier von sich gegeben. Das Ding stinkt wie die Pest. Und von anderen hat man es auch gehört, zwar jetzt nicht so extrem wie vom Technikfaultier, aber man hört es durch die Bank, dass das stinkt oder unangenehm riecht. Und das ist ja eigentlich das erste Produkt von Apple, wo sie, ich sag mal so, vom Smell-Design her versagt haben. Es gibt kein Gerät, was ich kenne, was man auspackt, was nicht angenehm riecht oder nach diesem typischen Apple-Geruch riecht. Und das wäre das erste Produkt, was nicht identisch riecht wie alle anderen Produkte.
Ob es davon auch eine Kerze geben wird?
Wahrscheinlich nicht, aber 12 Source hat ja diese wunderbare Kerze, die übrigens sehr gut den Apple-Duft getroffen hat. Aber das wundert mich, dass Apple da irgendwie auch verpennt hat und es nicht geschafft hat, das Material in den gleichen Geruch zu versetzen oder die Verpackung in den gleichen Geruchszustand zu versetzen wie die restlichen Produkte. Ich meine, ein Mercedes riecht auch immer gleich. Da arbeiten Designer dran, dass die Autos gleich riechen, wenn sie im Auslieferungszustand sind. Und das hat Apple ja auch getan. Das unterscheidet ja auch so ein Konzern wie Apple zu anderen Konzernen, dass sie alles durchdesignen, vom Geruch bis zur Verpackung etc. pp. Naja.
Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich habe
ich auch nicht. Ich habe selbst noch nicht gerochen.
Ich habe es auch noch nicht gelesen, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Ich habe es nur gehört, dass es viele gesagt haben und es ist mir halt nur aufgefallen, dass das wahnsinnig unangenehm riechen soll. Und das hat man aus mehreren Ecken gehört und das wird schon stimmen, wenn das so viele berichten. Egal aus welchen Ländern sie kommen, ob Amerika, England, Spanien oder auch Deutschland. Naja, okay. Aber iFixit hat sich dem Ganzen auch angenommen. Und sie haben das Ding auseinandergenommen. Sie sind allerdings noch nicht final dazu gekommen, alles aufzulisten. Das wird noch nachgereicht. Aber so ein paar Dinge konnte man rauslesen. Interessant ist, dass auf beiden Seiten sich Logic Boards befinden, also dass das von beiden Seiten gesteuert wird, also in beiden Ohrmuscheln und nicht, dass es zentralisiert läuft, sondern die Logic Boards zur Steuerung des Ganzen befinden sich in beiden Seiten. Wird wahrscheinlich auch daran liegen, dass wir auch zwei H1-Chips haben, die sich ja auch auf beiden Seiten befinden und dann hat man wahrscheinlich das Ganze gleichmäßig aufgeteilt, wahrscheinlich auch aufgrund dessen das Gewicht besser aufteilen zu können, sollte ja hoffentlich auf beiden Seiten gleich viel wiegen, das ganze Ding. Und zur Reparaturfähigkeit haben sie geschrieben, tja, man kann sie zwar irgendwie reparieren, aber doch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Es ist sehr, sehr viel Kleber in das Gerät geflossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und also sehr schlecht wieder zu reparieren. Materialwahl und Qualität ist durchweg gut. Also sie haben da wirklich sehr hochwertiges Material eingesetzt, aber Reparaturfähigkeit extrem schlecht. Das war so das, was man jetzt schon im kleinen Vorbericht rauslesen konnte. Tja.
Ja, gut.
Aber das ist ja typisch Apple.
Ja. 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 Ja, muss man mal gucken, ja. Wie sich das, wir hatten es, glaube ich, eh schon mal angesprochen, auch gerade was jetzt Änderungen in Gesetzesvorschriften betrifft, ja, muss man auch mal abwarten, wie sich das in den nächsten Jahren verändert, ja, und welchen Einfluss das dann auf das Design hat. Also nicht unbedingt jetzt das Design optisch, sondern Designtechnik, ja. Muss man mal abwarten. Aber ansonsten klar, Miniaturisierung und Produktion, ja, das war ja eh die letzten Jahrzehnte ja immer so, dass das natürlich auch Auswirkungen drauf hat, was Reparaturfähigkeit betrifft, ja. Also negativ. Ja. Leider.
Ja, ja. Leider.
Ja. Wie gesagt, und muss man jetzt einfach mal abwarten.
Und ich glaube, wenn man sich diese AirPods anschaut, die sind ja jetzt nicht unbedingt so filigran vom Außendesign oder vom Packmaß wie jetzt andere Geräte. Oder sie heben sich jetzt ja nicht unbedingt durch ein filigranes Äußeres ab von den Marktbegleitern.
Gerade im Vergleich zu ihren kleinen Geschwistern sind das natürlich schon Trümmer. Ja.
Ja, nee, ich meine, jetzt auch wenn ich jetzt, sagen wir mal, jetzt einen Bose 700 vergleiche, der ist ja ähnlich groß. Im Gegenteil, er ist sogar noch wesentlich leichter, weil er auch aus Kunststoff ist als Hauptmaterial. Aber selbst die Bose im direkten Vergleich sind reparierbarer als die AirPods Max. Also man hätte auch schon in diesem Design oder in dieser Designgröße eine Reparaturfähigkeit einführen können. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass man es hätte so verkleben müssen. Hm. Ja. Das, was man ihnen ja bei diesen kleinen In-Ear-Systemen noch irgendwo zugestehen kann, aufgrund der Bau, auf der Größe, dass man sagen kann, okay, das ging nicht anders. Aber bei diesen Macs hätte man wahrscheinlich auch andere Wege einschlagen können, nach meiner Meinung.
Ja, aber guck mal, selbst in der Automobilbranche wird immer mehr geklebt und das Ding ist ja auch, ein Auto ist ja auch nochmal größer.
Ja, das ist richtig.
Von daher,
das ich wollte damit nur sagen, dass man aufgrund der Größe hätte anders vorgehen können. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie reparaturfähig unser Headset ist, was ich hier auf dem Kopf, was wir beide auf dem Kopf haben. Das Ding ist relativ gut demontierbar. Man hat sogar sichtbare Schrauben. Es gibt bei Biodynamic Ersatzteile, die man auch noch jahrelang nachkaufen kann. Also die setzen hier auf ganz andere Werte, also auf eine viel größere Nachhaltigkeit. Ist zwar auch ein ganz anderer Bereich von Kopfhörer oder es ist ja auch ein Headset, eine Sprachgarnitur, wie man so schön sagt im Deutschen, aber trotzdem ist ja von der Größe ähnlich und da macht es ja auch ein anderes Unternehmen vor, dass man Ersatzteile bekommt, die man sogar noch selbst austauschen kann zum größten Teil. Mhm. Also, von daher.
Ja, wenn man sich mal die AirPods anguckt und auch die AirPods Pro, da kriegst du ja auch Ersatzteile. Das Ersatzteil ist dann ein ganzes Ding.
Das ist das Case, aber ja.
Nicht nur das Case, oder halt auch einer von den AirPods selbst, ja. Das ja, ganze Ding gut, ist halt ein Ersatzteil.
Ja, so kann man es auch sehen, das stimmt.
Ja, das ist ja noch viel schlimmer. Oder was heißt schlimmer, ja. Aber es ist ja noch viel schwieriger bei den kleinen. Aber apropos AirPods, in der ersten Hälfte nächstes Jahr sollen wir wahrscheinlich die Nachfolger sehen von den AirPods ohne Pro. Mhm. Design wie die Pro, allerdings weniger Technik drin, beziehungsweise kein Noise Cancelling zum Beispiel. Preislich sollen sie sich orientieren an dem aktuellen Preis von den AirPods mit dem, mit dem kabellosen Ladegerät oder mit der Hülle, mit der man kabellos laden kann. Ich bin mal gespannt, ja, ob sie so kommen, wahrscheinlich schon. Wobei dann wahrscheinlich mit der Diskussion anfangen wird mit In-Ear zu dem bisherigen Design. Muss man mal abwarten. Ich habe ja nach wie vor noch keine. Ich hatte mir überlegt, eventuell jetzt selbst welche zu schenken zu Weihnachten, aber ich habe es dann doch nicht getan.
Ich bin ja immer noch bei der ersten Generation stehen geblieben. Die Akkulaufzeit hat sich drastisch verkleinert. Logischerweise nach der Zeit, ich komme ungefähr so auf 40, 45 Minuten, dann ist Ende im Gelände.
Oh, das ist schon, ja.
Ja, klar, durch das permanente Aufladen und auch durch das vielleicht nicht gerade akkugerechte Aufladen, was man ans Tageslicht, ist halt der Akku mehr oder weniger im Eimer. Und dann hatte ich gedacht, okay, irgendwann mal die Pro. Ja, dann kam Corona, dann hat man jeden Cent oder man hält immer noch jeden Cent zusammen und spart, was man kann, für noch schlechtere Zeiten. Und dann sagt man sich auch, okay, irgendwann kommen dann die AirPods Pro der zweiten Generation und dann schlägst du dann zu.
Ne? Ja, aber du musst auch mal gucken, so ein Mini kannst du hier schlecht ins Ohr stecken.
Was für ein Mini meinst du? Das Auto oder was meinst du?
Nein.
Ein Mac Mini?
Nein. Den Lautsprecher.
Ja, aber da ich im Moment mehr logischerweise im Homeoffice bin, ist das natürlich das bessere Gadget, sage ich jetzt mal.
Ne? Ja, vor allem, ja, weil er ist ja günstiger, ja. Aber wie gesagt, den kannst du ja schlecht ins Ohr stecken.
Ja, ja, ist richtig. Aber ein sehr spannendes Produkt, muss ich sagen. Aber gut, das zum späteren Zeitpunkt vielleicht mal mehr dazu.
Oh, aber sehr spannend und günstig. Oder wolltest du jetzt dazu noch was?
Nee, ich habe den jetzt erst einen Tag im Test. Ich kann da jetzt noch keinen
den Mini, Wort. Nee, aber wegen, wie gesagt, auch wegen sehr günstig. Wir hatten ja mal gesprochen über den Apple I, der in die Auktion gegangen ist. Die ist jetzt abgeschlossen worden und zwar ging der über den Tisch für $737.000.
Ja, das ist doch super. Für den, der es versteigert hat.
Für denjenigen, der, ja, und für denjenigen, der sich's halt leisten kann, ja. Aber stolzer Preis, ja. Aber war ja schon abzusehen, dass der, oder wie sich der Preis ungefähr entwickeln wird. Aber schön zu sehen, dass der, was heißt schön, auf jeden Fall interessant zu sehen, dass er jetzt auch zu dem Preis dann tatsächlich über die Theke gegangen ist, quasi.
Ja, ja, das ist natürlich auch ein ganz besonderes Produkt, aber es gibt ja, wie wir auch schon in vergangenen Sendungen angemerkt und festgestellt haben, sehr viel Retro-Hardware aus dem Gaming-Bereich, aus dem Computing-Bereich, die an Wert gewinnt, auch wenn es jetzt nicht ein absolut seltenes Stück ist, sondern auch schon ein Teil, ein Produkt ist, was so ein bisschen in die Massenproduktion ging. Also da sollte man sich gut überlegen, was man da so entsorgt oder was man vielleicht nicht entsorgt. Allerdings, wenn es natürlich jetzt irgendein totaler Massencomputer ist, vielleicht sogar noch selbst zusammengeschraubt aus verschiedensten Komponenten, dann macht das wahrscheinlich wenig Sinn. Ich denke, es macht erst dann Sinn, wenn es wirklich richtige Marken sind, die da irgendwo unterwegs sind. Also jetzt vielleicht eine seltene Sun Workstation, die es in einer geringeren Auflage gab.
Ja, oder wenn man auf dem Dachboden über ein Next stolpern sollte.
Zum Beispiel. Ich meine, zu meinen universitären Zeiten gab es bei uns im Rechenzentrum ganz viele Sun Workstations, Spark 5 etc. Die waren damals sehr weit, gerade auch im Bereich zur Administration von großen Backbone-Schränken etc. Da wurden teilweise Sun Workstations eingesetzt. Und irgendwann kam dann der Punkt, da war dann Sun weg vom Fenster und da stand dann im Elektroschrottcontainer fein säuberlich aufgestapelt, standen dann dort Spark 5 Maschinen rum. Und ich habe dann gefragt, was macht ihr denn mit den Dingern? Ja, die werden entsorgt. Kann ich die Dinger haben? Ja, da musst du aber erst dir eine Unterschrift holen, dass du die mitnehmen darfst. Und Passierschein A32 XYZ. Gut. Ich habe mir dann so einen Wisch geholt und habe dann diese Spark Workstations eingesammelt. Und das Schöne ist, die sind ja stapelbar gewesen, sind nicht viel was größer als so eine Pizzaschachtel von Apple, in Anführungsstrichen, so vom Grundmaß etwas höher. Und die habe ich bei mir eingelagert. Vielleicht werden die irgendwann mal was wert, weil gerade Sun ist ja nun auch nicht mehr unter uns im Hardware-Bereich und hat sich ja auch verabschiedet vom Massenmarkt. Und es gibt es ja so in der Form nicht mehr. Ne? So war das.
Dann drücke ich dir mal die Daumen.
Und sie waren ja auch echt schick vom Design. Also Sun hatte ja auch einen sehr hohen Designanspruch, hat sich so ein bisschen auch designtechnisch und auch von der Verarbeitungsqualität an Apple angelehnt. Sie hatten ja dieses Violett oder dieses Lila-Weiß-Design. Waren echt gut verarbeitet, echt ein tolles Industriedesign, was die da hatten, muss ich sagen. Ja, und hatten damals schon in den 90ern optische Mäuse.
Ja.
Ja, das war revolutionär. Das Problem war nur, sie funktionierten nur mit dem mitgelieferten Mauspad von Sun. Ja. Aber eine tolle Sache. Hat Spaß gemacht.
Ja. So. Aber war Sun nicht auch mal irgendwie daran interessiert, Apple zu kaufen, als sie damals so?
Das kann ich dir nicht genau sagen. Das kann ich dir nicht.
Bevor er dann Microsoft da Finanzspritze gegeben hatte. Ich glaube, ich kann mich da dunkel an was erinnern.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Sun bei uns in der Uni der heiße Scheiß war und eine Zeit lang total hip war und gerade in den Bereichen, wo es wirklich um Administration von Netzwerken ging, vom Management von Netzwerken, bei uns stark mit Sun-Maschinen gearbeitet worden ist. Ja. Also Sun hatte ja Solaris, hatten ja ihr System Solaris genannt, war ja ein Unix-basierendes System. Und es war auch ein bisschen stark angelehnt, also auch grafisch sehr stark angelehnt an macOS. War so eine Mischung aus macOS und NextStep irgendwo. Also so, da haben sich so die beiden Welten getroffen. Also die grafische Benutzeroberfläche war so eine Mischung aus, wie gesagt, Next und macOS und noch eine Spur BIOS obendrauf.
Oh, BIOS, das war IBM, oder?
Nee, BIOS war nicht IBM. Das war ein eigenes Brand, was sich irgendwie aus dem Boden herausgestampft hat. Aber ich kann jetzt nicht auswendig die ganze Geschichte sagen. Aber BIOS war auch ein
Produkt. Oder wurde das Produkt, nicht von IBM supported oder irgendwie?
Kann sein, es gab dann auch eigene Rechner.
Aber der Stuhl quietscht hier ohne Ende. Da kann mich nicht bewegen. Dieser Scheiß. Das ist, glaube ich, ein Projekt für nächstes Jahr.
Herman Miller winken vielleicht nochmal.
Das ist nicht ganz so meine Preisklasse.
Ja. Naja, ich habe ja nicht gesagt, dass wir es bezahlen müssen.
Noch besser. Nee, aber hier, ich kann mich nicht bewegen. Ja, und dann fängt er an zu quietschen. Das ist unglaublich. Ja. Sorry.
Ja, ganz herzliche Weihnachtsgrüße gehen raus an Herrn Lohse von der Firma Herman Miller. Er hat mir nämlich auch eine Weihnachtskarte geschickt. Oh, vielen schön, Dank dafür. Schön. Ja.
Ich habe von unserem Heizungsbauer eine Weihnachtskarte gekriegt.
Der hat aber der kann ja wahrscheinlich keinen Stuhl liefern, das ist das Problem.
Das nicht, aber der hat sich garantiert über den Umsatz gefreut, als die Heizung neu gemacht wurde. Ja.
Dann waren auch ein paar Cent für eine Weihnachtskarte übrig.
Ja, okay. Wahrscheinlich, ja.
Aber BIOS war ja auch ein System, was sehr viel Hoffnung gemacht hat, aber das hat sich dann ja leider nicht durchgesetzt.
Genau.
Es gab, glaube ich, auch eine Amiga-Version für BIOS, kann das sein? Oder habe ich da jetzt das verwechselt?
Da bin ich jetzt überfragt.
Ja.
Ich weiß nur, dass BIOS nachher auch auf zig Zeitschriften-CDs vertreten war.
Das stimmt. Ja. Und die hatten auch mal einen eigenen PC draußen, der optimiert war für BIOS und vorgefertigt war letztendlich ein Gerät mit einer angepassten Firmware oder mit angepassten BIOS. Waren aber herkömmliche Komponenten drin, letztendlich.
Ja, das Produkt war ja damals eigentlich so als Media-OS positioniert worden, aber hat sich halt nie durchgesetzt, ja.
Es war ja auch sehr spektakulär, was man damit machen konnte, also zur damaligen Zeit, wie viele Sachen man parallel laufen lassen konnte. Die Demos, die man gesehen hat, die waren wirklich beeindruckend und man muss das natürlich immer im Kontext der damaligen Zeit sehen. Da war es schon beeindruckend, 3-4 Videos parallel nebeneinander laufen zu sehen, ohne dass sie gestockt haben. Heutzutage ist das nicht so ein großes Problem, aber damals, in den 90ern, war das Wahnsinn. Ne? Genau wie OS2. Ich habe jahrelang exzessiv mit OS2 gearbeitet, weil es zur damaligen Zeit das fortschrittlichste Betriebssystem war, allein schon vom Dateisystem her, was damals in OS2 steckte. Und ich weiß noch, wie viele Banken jahrelang noch an OS2 festgehalten haben. Ich glaube, bis in die frühen 2000er haben sie noch mit OS2 Warp 4 gearbeitet. Das war auch das System der Banken zum größten Teil, weil es auch ein sehr sicheres System war. Hat sich leider nicht durchgesetzt. Tja, schade. Aber Wahnsinn, was man so alles im System durch hat.
Aber ich glaube, ich habe BIOS und OS2 eben verwechselt, was IBM betrifft.
OS2 war IBM, ganz klar.
Ja, nee, dann habe ich die zwei eben wahrscheinlich verwechselt, ja.
Und OS2 hatte also halt nur ein großes.
In Bezug auf IBM, also ich weiß, was BIOS ist und ich habe BIOS oder BIOS auch damals bei mir sogar mal kurz installiert. Beziehungsweise es gab dann ja auch. Wie gesagt, Heftversionen, die konntest du, glaube ich, direkt von der CD starten. Da habe ich mir das mal alles angeguckt. Aber ja, das war
OS2. Ja, genau. OS2 hatte das große Problem, dass es ein Treiberproblem hatte im breiten Markt. Man musste wirklich sehr speziell gucken, welche Grafikkarte, welcher SCSI-Controller bietet wirklich OS2-Support. Es war wirklich ein Problem, dass die Hardware nicht so gut unterstützt worden ist, wie für Windows zur damaligen Zeit. Da hat sich ja Phobis stark engagiert damals mit OS2, aber sie haben das auch sehr halbherzig gefahren. Sie haben dann verschiedene PCs verkauft, aber sie haben immer noch ein Dual-Boot-System angeboten. Das heißt, du hast dann eine Windows-Version und hast dann eine OS2-Version und kannst entscheiden, wie du booten willst, weil das ja auch viele Leute gemacht haben. Das hat aber auch einen großen Nachteil, weil ich musste mich dann dafür entscheiden, welche Partition ich mit OS2 haben will, weil ja ein anderes Dateisystem vorliegt, HPFS, High Performance FAT System haben die es damals genannt, und Windows ja halt mit FAT 16 respektive FAT 32 unterwegs war, und das hat bei vielen Nutzern zu Problemen geführt und sie haben es halt halbherzig gemacht. Sie hätten sagen müssen, wir ziehen das jetzt durch, ballern jetzt überall los, hol Standardsystem drauf und pushen das richtig. Aber ich glaube, dafür hatte Phobis auch nicht die Marktmacht, das so durchprügeln zu können, weil Phobis war, jetzt will ich jetzt nicht das Wortspiel mit dem ehemaligen Phobis-Chef machen, das war unter ferner Liefen, Chef hieß Liefen, aber hätte nicht die Marktmacht, wie das andere große Konzerne gehabt hätten. Ja. So war das. Heute sind wir sehr retro-lastig.
Ja, vor allem auch wieder was ganz anderes.
Ja, aber auch, wie gesagt, OS2, das waren tolle Zeiten. Ich hab da eine Zeit lang wirklich konsequent auf OS2 gesetzt und habe nichts mit Windows gemacht. Und irgendwann war dann der Zug auch abgefahren und ging da nicht mehr. Ja.
Ich habe, solange es ging, mit Amiga aus mich durchgeschlagen.
Ja, das war halt sehr schwierig. Waren Wirtschaftssysteme für Amiga OS waren schwierig zu finden?
Es war, was so Anwendungen betrifft, generell nicht einfach. Ja,
richtig. Und wo dann die Firma hier etwas größer geworden ist in den goldenen 90er Jahren, da war damit Amiga nicht mehr viel zu machen im kommerziellen Bereich.
Ja. Gut. Ja, gut. Aber haben wir denn noch ein, zwei andere Themen?
Oh ja, also heute driften wir wirklich ab. Das ist klar. Ja. Aber wir sind wenigstens noch im IT-Bereich unterwegs.
Ja.
Gut. Lass uns mal über die Quartalszahlen von Apple sprechen. Q3, speziell für den Bereich der Macs. Da hat Goldman Sachs eine ausgiebige Analyse rausgehauen und die Zahlen haben mich doch nachhaltig beeindruckt. Wir haben im Quartal 3 eine 50-prozentige Umsatzsteigerung für Macs. Das ist schon Wahnsinn. Allerdings muss man auch dazu sagen, das haben sie dann noch ein bisschen ausgeführt, wir verlinken auch den Artikel, es liegt auch viel an der Homeoffice-Situation, dass sich viele Leute halt Geräte kaufen müssen, noch Geräte dazu kaufen müssen, die Kinder, Homeschooling etc. pp. Und das hat natürlich auch Apple in die Karten gespielt. Allerdings, wenn man den ganzen Markt vergleicht, hat Apple den stärksten Umsatz oder die stärkste Umsatzsteigerung fahren können. Im Durchschnitt hat sich der Markt um 18% nach oben bewegt und Apple, wie gesagt, um 50%. Also sie haben da wirklich eine wahnsinnige Steigerung an den Tag gelegt. Und es gibt auch einen Durchschnittspreis, der ermittelt worden ist für PCs im Business-Bereich, also den Durchschnittsanschaffungsbereich. Wir reden hier über Business-PCs, muss man dazu sagen, das wurde natürlich ausgeklammert. Wir reden jetzt nicht mehr Gaming-PCs etc., sondern über reine Business-Maschinen. Da liegt der Durchschnittspreis bei 764 Euro, der dort ausgegeben worden ist von den Kunden etc. Und das ist auch ein Preis, der interessant ist, wenn man bedenkt, dass Apple im günstigsten Fall mit einem Mac Mini unterwegs ist, der bei uns 778 Euro kostet, der so aber auch nicht voll einsatzfähig ist. Bedeutet, da braucht man ja noch einen Monitor, Tastatur und Maus dazu. Und der Preis, der von Goldman Sachs ermittelt worden ist, der geht darum, dass es sich um einen voll funktionsfähigen PC handelt, der also komplett auch einsatzfähig ist. Also von daher ist es schon sehr beeindruckend, mit diesen 50%, die da ermittelt worden sind von Goldman Sachs.
Ja.
Also Apple ist durchaus dieses Jahr ein absoluter Corona-Gewinner. Jetzt nicht nur bezogen auf jetzt die Macs etc., sondern auf das ganze Portfolio, was sie da am Start haben. Also sie sind durchaus, zumindest was das Jahr 2020 angeht, absolut gut aus der Krise herausgegangen. Also die haben keinen Grund, ins Kissen zu weinen.
Nee, da passt auch ganz gut eine News dazu, was das iPhone noch betrifft. Mhm. Und zwar waren das iPhone 12 und iPhone 12 Pro im Oktober das meistverkaufte 5G-Telefon. Mhm. Und das ist ja auch schon mal eine Ansage, wenn man guckt, dass es im Oktober gerade mal 2 Wochen Verkaufsfenster hatte. Und vom Januar bis Oktober gerechnet ist es, glaube ich, Rang 7 bei den 5G-Telefonen. Für 2 Wochen Verkaufszeit kann man, glaube ich, da nicht meckern an Apples Stelle.
Ja, wir haben ja auch letzte Woche drüber gesprochen, dass auch gerade die Nachfrage nach den Pro-Geräten wesentlich höher ist als nach den Standardgeräten, was mich persönlich ja auch immer noch nachhaltig stark verwundert.
Ja, aber als ich das gesehen hatte oder die News gelesen hatte, habe ich auch gedacht, holla die Waldfee. Ja. Dafür, dass man ja eigentlich dann auch gesagt hat, die sind so spät, ja, mit allem und 5G und jetzt erst. Und gerade Samsung da ja auch in das Horn geblasen hat. Ja, man muss nicht immer, ja. Aber generell bei Apple, ja, man muss nicht immer der Erste sein, sondern, ja.
Ja, aber gut, bei Samsung darf man, oder das, was Samsung so von sich gibt, gerade was so in Richtung Apple geht, das darf man nicht immer ganz so ernst nehmen. Sie haben ja auch gesagt, oh, wir haben Netzteile dabei und liefern Netzteile aus und haben ja auch gegen Apple geschossen und jetzt haben sie angekündigt oder ziehen das ja auch nach, dass sie auch keine Netzteile mitliefern wollen. Also alles das, was Samsung da sagt, das ist teilweise auch ein bisschen stark Marketing getrieben, logischerweise.
Ne? Ja.
Aber wie gesagt, Apple kann sich dieses Jahr nun wirklich nicht beklagen und das, was sie rausgehauen haben an Produkten, das kann sich sehen lassen. Sie haben da ja ein Feuerwerk abgeschossen, im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern, die teilweise auch noch Sachen zurückgefahren haben, zurückgehalten haben, hat Apple dieses Jahr richtig Gas gegeben, vom HomePod Mini bis zu einem M1 Silicon Prozessor ist das ein wahnsinniges Produktfeuerwerk, was sie da abgefeuert haben.
Ja.
Und jetzt noch den HomePod, den AirPod Max oder die AirPods Max. Das ist ja auch noch ein kleines Ding obendrauf. Ja.
Ja.
Und genau. Es gibt einen interessanten Bericht von Reuters, der das ganze Thema Apple Car noch ein wenig aufleben lässt. Hast du dich da reingelesen?
Ja, wobei ich. ja.
Ja.
Ja, also, Sag erstmal was dazu, dann
ja,
vielleicht kommt nochmal so ein bisschen Sinn von mir dazu.
Ein bisschen aufzuarbeiten, in Anführungsstrichen, also das Project Titan oder Titan, wie man es auch aussprechen mag, das gibt es ja jetzt schon seit 2015 und immer wieder gibt es da mehr oder weniger detailliertere Gerüchte, weniger detaillierte Gerüchte, wie sich das verhält oder wie Apple in diesen Markt der Automobilität einsteigen will. Zuletzt, also vor ein paar Wochen sagte man ja noch, oder ein paar Monaten, das wird sich nur auf das Interieur beziehen. Es wird dann mehr oder weniger ein erweitertes Apple Car System geben, was dann die Hersteller direkt in das Auto mit einbauen, was noch mehr über die Geschichte hinausgeht, was Apple Car spricht, also auch autonomes Fahren etc., also dass sich das nicht darauf bezieht, dass ein komplett selbstständiges eigenes Fahrzeug auf den Markt kommt, sondern dass es mehr oder weniger eine Kooperation wird und dass das Fahrzeug jetzt nicht direkt von Apple kommt. Das war so nach meiner Meinung auch der letzte Stand, wo sich auch viele darauf geeinigt haben, dass das so erscheinen wird. Und jetzt wurde das Ganze wieder so angefeuert, zudem, dass auch personelle Umbesetzungen stattgefunden haben bei Apple, die jetzt noch stärker in Richtung eines Fahrzeuges gehen, eines eigenständigen Fahrzeuges von Apple und dass es jetzt so aussehen soll angeblich, dass wir im Jahre 2024, das ist eigentlich gar nicht mehr so lange hin, ein Fahrzeug von Apple sehen werden und die Produktion soll dann auch wirklich Anfang 2024 starten, laut Reuters. Dreh- und Angelpunkt soll natürlich, was gerade bei auch einem Elektrofahrzeug sehr wichtig ist, die Batterietechnologie sein. Entscheidend ist die sogenannte Monozell-Technologie, die ja auch ansatzweise schon in ähnlicher Form bei Tesla vorliegt. Tesla hat ja auch angefangen, die Batteriezellen oder die etwas effizienter zu verbauen oder nicht mehr einzeln zu verpacken, sondern das Ganze mit einer Mono-Verpackung zu verbauen. Das will Apple noch weiter treiben und diese Geschichte vorantreiben und so die Akkus noch kostengünstiger produzieren zu können und somit auch den Endkunden kostengünstiger anbieten zu können. Das bedeutet erstens mal, dass, wie gesagt, die Produktion günstiger wird, dass die Akkus an sich effizienter werden, weil mehr Zellen in eine Verpackung reinkommen können. Und dass man mehr Zellen an sich in ein Fahrzeug oder mehr Akku in ein Fahrzeug reinbekommt, also Reichweite dadurch generieren kann oder mehr Reichweite dadurch generieren kann. Und Reichweitenängste, das ist ja das Größte, was viele Kunden haben. Auch viele Kunden, die immer noch überzeugte Verbrennerfahrer sind, die haben ja das größte Problem mit der Reichweite. Und wirklich riesen, in Anführungsstrichen große Reichweite, können ja nach meiner Meinung heute auch wirklich nur Tesla in den Topmodellen liefern, und alle anderen sind ja nicht so reichweitenstark unterwegs. Gibt es natürlich auch Ausnahmen. Also Reichweite hat man nach meiner Marktbeobachtung nur im Premium-Segment. Und das soll so der Dreh- und Angelpunkt sein, diese Monozell-Geschichte, was man rauslesen konnte aus dem Reuters-Bericht. Und man geht halt davon aus, dass 2024 das Ganze losgeht. Ich kann es nicht genau einordnen. Ich habe da zu wenig Hintergrundinformationen, ob das wirklich jetzt passieren wird oder nicht. Und weiß es nicht. Wie siehst du das denn?
Ich sehe einem Auto oder einem ganzen Auto von Apple, stehe ich immer noch ein bisschen skeptisch gegenüber. Ich kann es mir so jetzt nicht vorstellen. Klar kann man nachvollziehen, warum Apple das gerne machen würde. Ja, sie sind den Schritt ja beim iPhone genauso gegangen, als sie gesehen haben, dass das Rocker im Prinzip nicht ihre Lösung sein kann, was ein Telefon oder was ein Apple gebrandetes Telefon betrifft. Sind dann quasi voll in gegangen. Was das iPhone oder das iPad und dann das iPhone betrifft. Ich denke, dass sie auch gesehen haben, was jetzt unter anderem CarPlay betrifft, wie da die Zusammenarbeit mit einem Autohersteller aussieht, ja, und dass das garantiert, zumindest mal nach Apples Denken, alles ganz anders und viel besser laufen kann. Und sie sich dann gesagt haben, machen wir es doch gerne selbst. Inwieweit das natürlich ein ganzes Auto ist, muss man mal abwarten. Beziehungsweise ich hätte wahrscheinlich oder würde immer noch eher zu dem tendieren, was halt auch als Reaktion auf den Artikel kam, ja, und auf die Gerüchte jetzt auch wieder und auch gerade auch den Zeitpunkt, dass sie wahrscheinlich doch eher sich eine komplette Automarke kaufen würden, als bis dahin wahrscheinlich ein Auto entwickelt zu haben. Gerade wenn man mal guckt, wie lange Tesla gebraucht hat, um da Autos in Stückzahlen, ja, und das der eine oder andere wird es ja auch bestreiten wollen, halt bauen zu können. Und man von Apple bis jetzt ja auch gerade was neue Fabriken etc. betrifft, ja gar nichts hat. Und dann 24 vielleicht was vorzustellen und dann anzufangen mit einer Fabrik vielleicht, wie schnell wollen sie es halt machen? Ja? Oder wann ist angepeilt, halt was auf der Straße haben zu wollen? Ganz schwierig, ja, meiner Meinung nach.
Ja.
Das ist nochmal was anderes, wie gesagt, wie ein iPhone, wie ein iPad, wie ein AirPod Max, ja, oder generell die AirPods, oder selbst iTunes, ja. Das Auto ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja, und ein Auto besteht halt leider nicht nur aus Software und aus intelligenten Systemen etc. Das wird natürlich immer mehr der dominierende Faktor, aber er besteht auch halt aus konventionellen Komponenten wie Achsen, Fahrwerk, Chassis etc. Und das sind halt Dinge, wo Apple logischerweise keine Erfahrung hat, und das müssen sie sich entweder dazu kaufen. Finanziell sind sie da top aufgestellt, da haben sie gar keine Probleme, sich Know-how einkaufen zu können. Da muss man halt sehen, ob sie da eine Automarke aufkaufen. Was wollen sie aufkaufen? Das ist die Frage. Apple hat natürlich auch einen hohen Anspruch an Qualität, Verarbeitungsqualität etc. Da muss man natürlich auch gucken, was man sich da einkauft. Ne? Dass man jetzt nicht so eine, ich sage es jetzt mal ganz polemisch, so eine minderwertige Qualität heraushaut wie bei Tesla. Ne? Das ist ja, okay. Nicht der Anspruch, den Apple hat, was die Verarbeitungsqualität angeht.
Wobei das sehe ich jetzt eigentlich eher weniger das Problem, was die Qualität von Tesla betrifft, beziehungsweise die Bearbeitungsprobleme, die sie nach wie vor haben, gerade was halt Fahrzeuge im Auslieferungszustand betrifft. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt als Hinderungsgrund, weil das ganze Know-how, ja, und die ganzen Produktionsstätten, die du einkaufst, kannst du natürlich in der Beziehung noch so tweaken, dass hinterher das auch rauskommt. Ja, du musst dann einfach nur in Produktion und Qualitätssicherung nochmal entsprechend investieren. Gerade auch mit den Standorten, die sie haben in den Staaten, jetzt wie gesagt das Werk, was sie in Deutschland bauen, hast du natürlich auch schon kurze Wege, ja, wo du wirklich sicherstellen kannst, dass das dann auch alles so läuft. Ob sie Interesse an Tesla hätten, ist halt eine ganz andere Frage.
Nee, da gab es ja, schöne Überleitung, da gab es ja auch einen Termin, den der Herr Musk haben wollte bei Tim Cook. Das gab jetzt, ist jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen, das Ganze. Da ging es wahrscheinlich um Verkaufsgespräche und Tim Cook hat abgelehnt.
Ja, das Kooperation, so Verkauf, wie auch immer, das ist die Frage. Ja. Inwieweit natürlich Elon Musk Interesse dran hätte, jetzt Tesla zu verkaufen, ist eine andere Frage, weil ich denke, es gäbe auch, was jetzt Autohersteller prinzipiell betrifft, beziehungsweise auch Investorengruppen durchaus Interessenten oder durchaus jemanden, der Interesse an Tesla hätte. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Klar hätte er, denke ich mal, oder würde er gerne an jemanden wie Apple verkaufen oder eine Kooperation mit Apple machen. Das kann ich mir bei Elon Musk durchaus vorstellen, dass er sich da im Silicon Valley eher aufgehoben fühlt als jetzt zum Beispiel in Bayern oder in Stuttgart.
Ja, ja.
Das kann ich mir, wie gesagt, vorstellen. Dass Apple, wenn die Gerüchte denn stimmen, ja, kein Interesse dran hat, würde auch wieder dafür sprechen, dass sie sich entweder nicht an einem kompletten Auto sehen oder aber schon irgendwas anderes in Planung oder im Gespräch haben. Es könnte natürlich auch darauf hinauslaufen, dass sie sich einen Autohersteller einfach suchen, der eventuell auch in Kleinserie, und das könnte ich mir durchaus vorstellen, ja, halt ein Apple-Auto bauen wollte. Und da sie vielleicht sogar schon jemanden haben.
Ja, die Frage ist natürlich auch, wie sieht Apple ihr Produkt? Sieht Apple ihr Produkt jetzt im Vergleich jetzt gesehen zu ihrer eigenen Produktpalette im Bereich HomePod Mini, Massenprodukt? Oder sieht Apple ihr Produkt im Bereich Mac Pro, Premium-Produkt, für sehr wenige Kunden ein Produkt, was sich sehr wenige leisten können? Wie wollen sie sich mit ihrem Fahrzeug positionieren? Der HomePod Mini ist günstig, der soll für die Masse sein. Sie wollen den Markt aufmischen, sie wollen in den Smart-Home-Bereich wieder verstärkt rein. Wollen Sie das dann auch mit Ihrem Fahrzeug? Wollen Sie einen kompakten Kleinwagen machen? Ich sage mal Polo-Klasse, Smart-Klasse. Wollen Sie in diesen Bereich gehen oder wollen Sie in den Bereich gehen der Premium-Fahrzeuge, Tesla, ja,
gut, also Premium, was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass zumindest mal das Erste, was kommt, sich ganz klar vom Preis her und vom Anspruch am oberen Ende der Skala orientiert.
Ja, aber
sie müssen können, denke ich mal, von vornherein auch nicht einen Golf bauen. Alleine von der Stückzahl her, das werden sie nicht hinkriegen. Und denke ich mal, der Preisanspruch ist auch kein Golf. Der bewegt sich eher etwas oben, ja, oder weiter oben. Und da denke ich nicht, dass sie auch an die Stückzahlen rankommen oder positionieren wollen und können, was wie gesagt so ein Golf betrifft. Dass der eventuell später bei rausfällt, wie jetzt zum Beispiel bei Tesla ja auch über das Model S, ja, zum Model 3 hin, und die Iteration oder die anderen Modelle, die sie ja noch haben, dass sie da in den Markt dann so nach unten gehen, okay, das könnte über die Jahre dann einfach passieren, aber ich denke nicht, dass das, wenn überhaupt ein Auto kommt, dass das das erste sein wird. Ich denke, die fangen dann auch eher am oberen Ende an und vielleicht dann später nach unten einfach. Aber dass sie dann quasi beim Mac Pro anfangen, und dann später vielleicht irgendwo so ein MacBook Air vielleicht noch kommt, ja. MacBook Pro, ja, MacBook Air, dass das dann so eventuell auch beim Auto sein wird, wenn überhaupt. Und nicht dann einfach sie oben bleiben, ja. Dass es quasi so ein Model S ist, in Anführungszeichen, und dann das ist und dann davon vielleicht nach unten hin, wie es ja Tesla auch gemacht hat, ja, das Model S in verschiedenen Größen, beziehungsweise auch von der Akkukapazität und Ausstattung her, dass es da vielleicht Modellvarianten gibt und dann um einiges später, wenn man dann wirklich auch gelernt hat, ja, wie das funktioniert oder eventuell, wie gesagt, einen Kooperationspartner hat, ja, mit dem man da zusammenarbeitet, dass man dann vielleicht nochmal so einen Golf nachschiebt oder so. Aber direkt zum Anfang kann ich mir sowas nicht vorstellen. Mhm. Und selbst die Nachfrage von einem höherpreisigen Modell werden sie nicht befriedigen können. Der Markt ist einfach da. Wenn man mal guckt, wie Mercedes verkauft, wie BMW verkauft, wie Auto verkauft, wie Porsche verkauft, gerade auch mit dem Taycan. Mhm. Wie gesagt, der Markt ist da, die Nachfrage wird da sein und da wirst du definitiv auch auf Wartezeiten entsprechend einfach stoßen. Ja, beziehungsweise Vorbesteller, ja, wie es ja Tesla auch macht mit den einzelnen Modellen oder auch mit den Vorverkäufen, die sie hatten jetzt für ihren neuen Roadster, für den Cybertruck, ja, etc., ja. Wenn es sowas geben sollte bei Apple, wenn wirklich ein Auto kommt, dann, ja, keine Ahnung, dann wirst du da auch entsprechend nicht unbedingt in Anzahlungen vielleicht treten müssen wie bei Tesla, aber du wirst da auf jeden Fall auch entsprechend sehr schnell auf wahrscheinlich Wartezeiten kommen.
Ja, ja, klar. Ich meine, da gibt es, denke ich, genügend Leute, die da die Möglichkeit haben, das machen zu können und die Enthusiasten sind und die auch Apple-Fanboys sind und vielleicht gibt es auch einige, die nur darauf warten, dass das jetzt kommt und
ja,
wollen
garantiert.
In den Elektromarkt einsteigen und warten, bis Apple jetzt endlich das Fahrzeug bringt. Und schieben die Anschaffung noch vor sich her.
Ja, die wahrscheinlich direkt ihre Bestellung bei, obwohl nicht unbedingt, bei Tesla stornieren würden. Das Auto wäre wahrscheinlich früher da. Die ihren Tesla dann fahren, bis das Apple-Fahrzeug da ist. Oder ihren Mercedes oder ihren Porsche. Ja.
Ja.
Oder was auch immer sie fahren. Ja.
Ich selbst, wenn ich mir jetzt ein Elektrofahrzeug kaufen müsste, aus irgendwelchen Gründen, ich wüsste nicht, für welches Fahrzeug ich mich entscheiden, wenn ich mich in einem gewissen Preisbereich
bewege. Ich wollte es gerade sagen, wenn Geld keine Rolle spielt, wüsste ich schon, ja, was ich mir kaufen
würde. Dann wüsste ich schon, was ich nehme, dann würde ich mich für ein Fahrzeug aus dem Stuttgarter Raum entscheiden und das ist nicht Mercedes. Wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich mich für einen Taycan entscheiden, ganz klar.
Ja, okay, der wäre jetzt nicht so praktisch. Ich würde mich für ein anderes Modell entscheiden, aber ja, klar.
Ich würde mich auf jeden Fall nicht für einen Tesla entscheiden, das weiß ich hundertprozentig. Also
wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich mich auch nicht für einen Zoe entscheiden.
Ich habe ja auch von einem Auto gesprochen.
Das war jetzt aber auch wieder böse, ja.
Ja, ja. Und,
du kriegst ja auch ein Elektrosmart.
Da ist aber die Verarbeitungsqualität ein Hauch besser als beim Zoe, obwohl ja vieles ähnlich ist. mal ganz böse ausgesprochen. Ich würde mich wahrscheinlich für einen Taycan entscheiden, weil
da kannst du nicht viel verkehrt machen. Ja.
Da kann man nicht viel verkehrt machen.
Nach wie vor gefällt mir die Innenausstattung nicht so, aber das Auto an sich ist ja nicht falsch. Ja.
Das Auto an sich ist nicht falsch und das bietet nach meiner Meinung die beste Lösung. Und dann gibt es noch ein interessantes Produkt aus dem Hause Skoda im SUV-Bereich, so Tiguan-Größe, was ich auch für sehr interessant halte im Moment und auch für bezahlbar finde. Aber alles zum Beispiel ID.3, da hat VW mit der Software Probleme. Das haben sie auch selbst zugegeben, dass da Probleme existieren etc. Und
ID.4 gibt es auch noch, oder?
Ja, aber da, also VW hat massive Softwareprobleme und da würde ich mich halt nicht für
das war beim neuen Golf ja auch schon so.
Ja. obwohl ich großer Volkswagen-Fan bin. Also alles, was aus dem VAG-Konzern kommt, das mache ich eigentlich sehr gerne, aber den ID3, ich habe da jemanden, der den fährt und der schimpft
über andere
größere Autos Stücke drauf.
Da wird über andere Autos auch viel geschimpft, aber klar, der hat auch seine Kinderkrankheiten. Ne?
Naja, klar. Ja. Aber gut, das jetzt nur so am Rande. Es ist spannend und ich würde mich freuen, wenn Apple wirklich nicht nur eine Kooperation eingeht, sondern wirklich ein eigenständiges Fahrzeug rausbringt, also sowohl auch von der Hardware, die auf der Straße liegt, als auch die Software. Wäre das
aber ein sehr interessantes Produkt. Ich sehe es nicht, nach wie vor sehe ich es nicht für 2024.
Dafür ja, man weiß ja nicht, wie weit sie jetzt schon sind in Planung von Produktionsstraßen, vielleicht sogar in Übernahmegeschichten sind.
Genau, weil du hast auch noch gar nichts gehört, was jetzt, wie gesagt, eine mögliche Produktion betrifft. Mhm. Von daher, das ist was anderes als irgendwie 85% der Produktionskapazität von TSMC einzukaufen, ja, was Chips im 5-Nanometer-Bereich betrifft. Was ja jetzt, oder wo sie sich jetzt für 2021 ja, wie gesagt, den Großteil der Produktion bei TSMC gesichert haben, das ist beim Auto nochmal was ganz anderes, ja.
Ja, klar, das ist jetzt nicht ihre Vorzugsdomäne, wo sie schon jahrelang unterwegs sind. Das ist ganz klar. Ja. Aber okay. Wie gesagt, ich bin gespannt und irgendwas wird kommen, wenn auch nur eine Kooperation, wenn vielleicht auch ein eigenes Fahrzeug, mal sehen. Ich hoffe nur, dass sie den Ladeport nicht unter das Auto bauen, wie bei der Magic Mouse.
Das Auto kommt mit MagSafe.
Möglich. Es gab ja auch schon viele Entwicklungen, wo man einfach nur über eine Induktionsgeschichte fährt und von unten das Fahrzeug geladen wird. Gab es ja wirklich schon viele Ideen und
Geschichten. MagSafe wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, wobei das müsste sich auch da nochmal stark verbessern, was die Technik betrifft, weil ich habe auch keinen Bock, dann ein Auto eine Woche lang aufzuladen oder so. Ja.
Das wird dann die MagSafe Car-Edition oder CarPlay-Edition wird das dann. Ja.
Oder es kommt diese Schlange, wie man es ja von Tesla auch schon gesehen hat. Und das Ding stöpselt sich dann selbst ein.
Ja, das könnte auch passieren. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber sollte auch, okay, lass uns das Thema abschließen, sonst schweifen wir wieder ab. Noch mehr, als wir es ohnehin schon getan haben.
Ich sehe gerade, ich hatte das TSMC-Thema sogar mit hier als Stichpunkt aufgenommen. Das sind 80 und keine 85%. Aber selbst 80%.
Naja, die 5%, die
machen den Kohle auch nicht fett. Ja.
Ja. Gut, lass uns noch einen kurzen Artikel erwähnen, wo ich mich persönlich frage, warum es diesen Artikel überhaupt gibt. Ehrlich gesagt. Aber okay. Ich möchte ihn trotzdem erwähnen. Bloomberg hat nochmal rausgehauen, dass wir im ersten Quartal 2021 ein Apple TV sehen werden. Ich finde jetzt diesen Artikel an sich nicht schlimm, dass es ihn so gibt, aber in dieser Kürze und
Apple,
in dieser
Apple Knappheit. Apple TV wie Apple TV Box oder Apple TV
Box. Fernseher? Um Gott, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Es ist ja genauso ein Fass wie das Auto.
Ähnlich, ja.
Aber dieser Artikel ist so inhaltslos, deswegen verwundert es mich, warum man so einen Artikel raushaut. Dass wir demnächst irgendwann ein Apple TV sehen, das steht fest, weil das Ding gibt es seit 2017 und ein Update ist dringend notwendig. Und dass diese Gerüchte schon seit Monaten existieren, das ist auch richtig. Aber es steht halt nur drin, dass wir den im ersten Quartal sehen werden und dass man Fokus nimmt auf die Spielszene und dass es eine Spielebox sein wird, in Anführungsstrichen, oder dass verstärkt auf den Bereich des Gamings Wert gelegt wird. Okay, diese Gerüchte gab es jetzt auch schon seit Monaten, aber warum sie jetzt diesen Bericht nochmal jetzt raushauen und nochmal neu verfassen, das wundert mich ein bisschen. Da sind wenig neue Informationen drin oder gar keine neuen Informationen drin, ne? Hätte da jetzt wenigstens drin gestanden, wie das Design aussieht oder erste Renderings gesehen oder gesagt, da ist jetzt ein Gaming-Controller dabei, dann hätte das irgendwie mehr Gehalt gehabt, aber das wundert mich echt. Aber okay, es wird Zeit, ich bin im Boot für ein Apple TV und das wäre auch ein Produkt, was bei mir ganz oben steht.
Mhm. Wobei, wo du jetzt gerade hier Apple TV und Gaming angesprochen hast, von Stadia gibt es anscheinend jetzt die erste Version für iOS Safari. Mhm. Da muss man mal gucken, wie das läuft. Da habe ich jetzt nur kurz eine Überschrift gelesen. Das habe ich mir für später noch zum genauer Ansehen mal auf Vorlage gemacht. Da bin ich mal gespannt, wie das läuft, weil wenn das vernünftig laufen sollte, wäre das auf jeden Fall auch nochmal was ganz Interessantes, was ich angucken kann. Ich bin jetzt nicht von Stadia so ein Freund. Generell von diesem Online-Streaming-Spielen bin ich jetzt nicht so der Freund. Nach der Problematik, die wir ja hatten, was ja iOS und App Store betrifft, wenn das vernünftig laufen sollte, ist das auf jeden Fall eine Alternative, die, denke ich mal, dann auch für andere Streaming-Anbieter dann auf jeden Fall interessant wäre wahrscheinlich. Und dann hatte ich eben noch was im Kopf, das habe ich jetzt allerdings auch schon wieder vergessen. Apple TV, was hatte ich denn da jetzt gerade noch? Stadia? Ja, mal gucken, vielleicht fällt es mir nochmal ein. Machen wir weiter.
Okay. Dann gibt es noch ein, ja, einen interessanten, oder interessante Werte, die im Netz aufgetaucht sind, sagen wir es mal so. Die zeigen auch ganz eindeutig, wie stark noch der A14-Prozessor ist, in Anführungsstrichen. Was heißt noch? Also wie stark der aktuelle Prozessor von Apple ist, der in den iPhone 12 Pro drin steckt. Das war auch Grundlage von dem Artikel, den ich hier gelesen habe, weil dort wurden ein paar interessante Benchmarks aufgelistet in Hinblick auf den neuen kommenden Snapdragon 888, der im kommenden Jahr rauskommt. Man geht logischerweise davon aus, dass er im Q1 kommen wird und dass er dann auch zum Teil in den neuen, zum Beispiel Samsung S21 drinstecken wird, obwohl die sich das ja immer aufteilen. Verschiedene Regionen vom Planeten bekommen den Kirin und die anderen bekommen den Snapdragon. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr oder im kommenden Jahr auch wieder so stattfinden wird, aber man geht halt davon aus, dass er auch in Teilen vom S21 drinstecken wird. Und nun sind Geekbench-Werte aufgetaucht und die haben den Snapdragon 888 verglichen mit dem 12 Pro-Geräten von Apple. Und ich möchte es jetzt einfach nur mal so vorlesen, wie die Werte aussehen. Snapdragon im Single-Core-Bereich liegt bei 1135. Das iPhone 12 Pro im Single-Core liegt bei 1603. Snapdragon im Multicore-Bereich liegt bei 3794. Das iPhone 12 Pro im Multicore-Bereich liegt bei 4187. Das sind die Werte, die im Netz im Umlauf sind. Die ermittelten Werte sind natürlich jetzt noch nicht, oder was heißt natürlich, sie sind nicht bekannt, in welchen Smartphone der Snapdragon verbaut worden ist. Das konnte man nicht rauslesen. Das Einzige, was halt bekannt war, dass sie halt ein iPhone 12 Pro als Grundlage genommen haben, wo der A14 verbaut ist. Ich finde es trotzdem beeindruckend, dass selbst der neueste kommende Prozessor von Snapdragon nicht dem A14 das Wasser reichen kann und noch nicht mal auf Augenhöhe unterwegs ist, was so die ganzen theoretischen Benchmarks angeht. Muss ich dazu sagen, es sind theoretische Werte, die durch ein Benchmark-Tool gelaufen sind, aber trotzdem ist es beeindruckend.
Ja,
man muss selbst der A13 ist noch etwas schneller,
ja.
Könnte ja. man auslesen.
Ja, die Gerüchte gab es ja jetzt die letzten Wochen schon regelmäßig, ja, dass wahrscheinlich die nächste Snapdragon-Generation leistungstechnisch nicht mit dem A14 mithalten kann. Scheint sich ja jetzt anscheinend zu bewahrheiten. Es ist natürlich jetzt noch zu früh, ja, weil man keine finalen Geräte hat, wo dann auch der Chip dann mit dem OS zusammen und gerade auch mit der Taktung, wie er dann ausgeliefert wird, dann aktuell getestet werden kann. Das muss man mal abwarten, wenn dann wirklich die Geräte da sind. Die ersten mit dem Chip, bin ich mal gespannt, wie die Zahlen dann aussehen. Aber ich denke nicht, dass die sehr stark von den aktuellen Scores dann abweichen werden. Von daher, ja, man hat es ja immer gesagt, Apple hat mit ihren eigenen ARM-Chips da ein sehr heißes Eisen im Ofen, ja. Nee, sagt man im Ofen? Heißes Eisen?
Im Feuer.
Im Feuer. Ja, im Feuer. Dann, wie wird es dann in der nächsten Generation werden?
Ja, yeah, klar.
Und wie wird das dann, lange kann es für Apple dann auch so noch weitergehen? Das ist ja die andere Frage. Können sie den Trend einfach so weiter durchziehen, der Leistungssteigerung von Jahr zu Jahr? Oder stoßen sie irgendwann auch an eine Decke oder irgendwo an eine Grenze? Ja. Aber vor allem auch gerade, was macht der Wettbewerb mit seinen ARM-Chips? Können die da irgendwo nochmal eine Schippe drauflegen oder?
Ja, das ist das große Problem, was wir gerade haben. Also für Apple nicht.
Nee, für Apple auch schon, wenn man mal guckt, wie Intel stagniert ist, weil einfach die Konkurrenz gefehlt hat, ja, gerade auch von AMD und unter welchem Druck die jetzt stehen, nachdem AMD nachdem AMD ja aufgeholt hat. Nicht, dass sich sowas halt jetzt auch bei Apple ergibt. Wobei die, denke ich mal, schon genug Druck auch intern haben, weil sie ja die Chips oder die Architektur nicht nur fürs iPad oder fürs iPhone, iPad verwenden, sondern der ja jetzt auch den Einzug hält in die Desktops oder in die Laptops oder in die Macs, sagen wir mal. Von daher ist da ja auch noch ein bisschen Druck da, was jetzt die ARM-Entwicklung betrifft und die ARM-Entwicklung für Macs, beziehungsweise die Synergien, die sich da ergeben, ja, schlagen ja dann wahrscheinlich auch auf das iPhone, iPad durch. Von daher ist das vielleicht nochmal ein bisschen anders als jetzt bei den ARM-Entwicklungen im Android-Bereich. Ja, weil da ja einfach der Markt, was jetzt Desktop und Laptop-Rechner betrifft, noch nicht so da ist. Ja, wobei da gibt's ja gerüchteweise jetzt auch Entwicklungen bei Microsoft, dass sie ihre eigenen ARM-Prozessoren entwickeln wollen, weil einfach da aus dem Markt nicht so das kommt, was sie sich für ihre Windows-Kisten einfach vorstellen. Mal gucken, ob das nochmal Bewegung in den Markt oder in die Entwicklung von ARM-Chips von nicht Apple betrifft, ja. Mhm. Das muss man mal abwarten. Ich hoffe, dass da ein bisschen Bewegung reinkommt, wenn jetzt Microsoft sein Gewicht in die Schale wirft. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn der Druck einfach nicht da ist für Apple, ziehen die ihr Ding dann einfach weiter durch oder werden sie auch irgendwann müde, ja. Das ist ja die Frage. Und wie reagiert vor allem Intel, ja? Und wie sind halt die nächsten Generationen bei Intel, um da einfach auch den Druck für Apple aufrechtzuerhalten, was jetzt die Mac-ARM-Chips betrifft?
Also sie haben jetzt wahnsinnig Druck von Apple bekommen und sie haben ja auch einen Prozessor angekündigt, einen neuen High-End-Prozessor, Intel 56 Kerne etc. Aber die Roadmap und der Erscheinungstermin ist noch 2,5 Jahre hin. Bis dahin ist, wer weiß, wo Apple dann steht mit den M-Prozessoren. Also es ist einfach zu lange. Ja. Also Intel ist im Moment einfach zu träge und ja, das hätte ich nie gedacht, dass Intel in so eine Situation kommt,
Die stehen jetzt vor allem an mehreren Fronten jetzt unter Druck.
Ja.
Du hast einmal AMD, die halt mit derselben Architektur Druck aufbauen und du hast Apple mit ihren eigenen Desktop CPUs auf ARM-Basis, die aus der Ecke jetzt Druck aufbauen.
Ja, und das große Problem, was AMD natürlich auch noch auf Intel ausübt, das ist ja der preisliche Vorteil. Du bekommst bei AMD wesentlich mehr Leistung zu einem wesentlich attraktiveren Preis im Prozessorbereich. Ja, das kommt noch dazu. Ja. Und das ist bei Apple ja genauso. Du hast wahnsinnig viel Power. Wenn ich mir das jetzt anschaue, so ein MacBook Air, das kostet ja nichts, in Anführungsstrichen. Was da rauskommt an Leistung, also guck dir doch mal die Werte an von so einem MacBook Air. Das ist Wahnsinn. Na gut, lass uns zum Gadget kommen, sonst wird der Podcast heute noch länger als gedacht.
Okay, gut. Was hast du denn im Angebot?
Nein. Du, zur Not habe ich immer einen Bluetooth-Lautsprecher im Angebot, das weißt du doch.
Hast du jetzt wirklich?
Ja, natürlich.
Weil ich habe mir nicht angeguckt, was du irgendwie, falls es drin steht überhaupt in den Notizen. Weil
so doch, weit, das steht drin.
So weit nach unten gescrollt habe ich noch nicht. Also so willst du das Jahr jetzt abschließen?
Obwohl, nein, wir haben ja noch eine Folge.
Wow, stimmt ja gar nicht.
Wir haben noch eine Folge.
Wenn wir in unserem Rhythmus bleiben, haben wir ja noch mal nächste Woche eine.
Ja, du weißt doch, wenn ich hier ein Rezensionsexemplar bekomme von JBL, dann sage ich nicht nein. Besonders wenn sich die Produktkategorie, oder nicht die Kategorie, sondern die Generation verändert oder dass die Generation weiterentwickelt wird. Ich habe das ja vor ein paar Folgen schon besprochen, dass den Go 3, das war auch eine Weiterentwicklung der beliebten Go-Serie. Und jetzt widme ich mich dem Clip 4. Und das hat nichts mit Clippy von Microsoft zu tun, auch wenn das Ding eine ähnliche Funktion hat. Der Clip ist letztendlich eine Weiterentwicklung vom Clip 3. Sehr kreativ, einfach mal den Buchstaben weiterzuführen, macht auch Sinn. Und den Clip 3 haben sie in Rente geschickt. Und der Clip 3 war so in der Bluetooth-Kompakt-Lautsprecher-Szene so ein bisschen das gehasste Kind, hätte ich bald gesagt, weil viele haben gesagt, das ist einfach vom Design nur so ein Echo Dot, wo sie oben einen Karabinerhaken dran geklebt haben und man hat immer gesagt, das Ding ist so designtechnisch nicht so verschmolzen, der Clip 3, der sieht einfach nicht schön aus, konnte ich persönlich nicht nachvollziehen, mir hat er sehr gut gefallen, aber Geschmackssache, Design ist ja Geschmackssache. Und dieser Clip 4 ist jetzt so ein bisschen mehr verschmolzen oder der Clip, dieser Karabinerhaken ist jetzt mehr mit dem Gehäusedesign verschmolzen. Man sieht diesen Aluminium-Karabinerhaken jetzt komplett um das Gerät drumherum laufen und der Lautsprecher an sich geht jetzt eine Symbiose mit dem Karabinerhaken ein. Also es sieht also ein bisschen mehr wie aus einem Guss aus, das Ganze. Also designmäßig etwas ansprechender. Man sieht auch die üblichen Designelemente, die wir auch im Go 3 zum Beispiel sehen, den JBL-Schriftzug, die Bedienelemente, die hardware-technisch auf der Oberseite vorliegen. Also diese üblichen neuen Designelemente, die sich in der Produktlinie von JBL jetzt komplett durchzieht, die finden wir auch im Clip 4 wieder. Also die neue, in Anführungsstrichen übergreifende JBL-Designsprache. Sieht man auch im Farbdesign, man hat verschiedene Farbkombinationen, wo die Bedienelemente abgesetzt sind, zum Beispiel blau-rot etc. Da gibt es verschiedene trendige Farbkombis, die wir so, wie ich eben doch schon gesagt habe, im Go 3 sehen, also kategorieübergreifende Designsprache könnte man es nennen. So, und der Clip 4 ist für alle diejenigen, die einen Lautsprecher suchen, den man irgendwo dranhängen möchte, zum Beispiel an einen Rucksack oder vielleicht sogar innerhalb einer Tasche als Tragesystem oder als Aufbewahrungssystem. Wie der Name schon sagt, man hat einen Clip-Haken, der hochwertig verarbeitet ist, genau wie auch beim Vorgängerprodukt, wurde das Ganze halt auch so belassen. Also da sehe ich jetzt qualitätstechnisch keinen großen Unterschied am Aufbewahrungsmechanismus oder am Aufhängemechanismus. Das ist alles so geblieben. Nur das Design fließt halt mehr mit in den Lautsprecher mit ein und es gibt eine Symbiose. Wir haben jetzt allerdings hier einen USB-C-Port. Das hat jetzt hier auch Einzug gehalten, wie auch bei den anderen Geräten. Wir haben eine 10 Stunden Akkulaufzeit, hat sich nicht zum Vorgängermodell verändert, ist gleich. Ich komme auch circa auf diese 10 Stunden, die werden auch erreicht. Generell sind die Akkuangaben bei JBL immer sehr realitätsnah, muss man fairerweise dazu sagen. Oder nicht fairerweise, sondern da ist JBL einfach recht nah am realen Akkuverhalten und wir haben eine höhere Schutzzertifizierungsklasse als bei dem Dreier. Da ist jetzt hier die 67er Zertifizierung. Bei dem anderen hatten wir nur IP7 und hier haben wir IP67. Also von daher ist der etwas robuster geworden. Spiegelt sich auch so ein bisschen von dem Gehäuse wieder, fasst sich etwas robuster an, das ganze Gerät. würde ich ähnlich einordnen wie das Gehäuse vom Go 3. Und akustisch gesehen hat sich das Ding auch weiterentwickelt. Ich würde bald sagen, er kommt nah an den Go 3 ran. Hat sich auf jeden Fall zum Vorgängermodell verbessert. Wir haben eine bessere, klarere Abstufung zwischen Bässehöhen und Mitten. Das ist beim anderen immer, beim Clip 3 immer sehr stark verschwommen. Er war akustisch da so ein bisschen im Hintertreffen. Hier haben wir doch sehr viele akustische Anleihen aus dem Go 3 geerbt. Und ich würde sagen, das sind zwei Produkte aus dem Hause JBL, die sich gegenseitig so ein bisschen Konkurrenz machen in meinen Augen. Der Go 3 ist sehr kompakt und der Clip 4 ist sehr kompakt. Würde ich beides in die Kategorie der extrem kompakten Bluetooth-Lautsprecher einordnen. Allerdings muss man sich halt damit committen können, mit so einem Haken, mit so einem Karabinerhaken arbeiten zu wollen. Das kann jetzt nicht, oder das will jetzt vielleicht auch nicht jeder Kunde. Daher würde ich jeden dazu raten, der sich mit dem Design committen kann und der vielleicht vorher mit dem Go 3 geliebäugelt hat, vielleicht eher zum Clip 4 zu gehen, weil aus einem ganz einfachen Grund. Der Go 3, der hat 5 Stunden Akkulaufzeit, die er auch erreicht, und der Clip 4 hat 10 Stunden Akkulaufzeit, die er ebenfalls erreicht. Und deswegen ist eigentlich mein Tipp im Moment, kauft den Clip 4. Wenn du nicht den aller geilsten Klang in dieser Kompaktklasse haben willst, weil das ist eindeutig der Go 3, der diese Klangqualität erreicht, wie ich es auch im letzten Review schon gesagt habe. Aber wer vielleicht mehr Wert legt auf längere Akkulaufzeit und nicht den allergeilsten Klang in dieser Gerätegröße haben möchte, dem würde ich den Clip 4 empfehlen. So, jetzt ist die Verwirrung groß. Jetzt habe ich zwei Geräte durcheinander geschmissen, aber ich zähle sie durchaus in die gleiche Gerätekategorie. Deswegen habe ich jetzt mal den Vergleich zwischen Go 3 und Clip 4 gemacht, weil es ja auch so ein bisschen undurchsichtig geworden ist, nach meiner Meinung gerade in diesen beiden, bei diesen beiden Produkten von JBL. Und ich habe jetzt mal versucht, so ein bisschen Klarheit zu schaffen. Und ich hoffe, das hat man verstanden.
Ich denke ja schon.
Gut. An sich ein sehr schönes Produkt und ich habe auch so das Medienecho sehr positiv verfolgt. Das Design wurde jetzt sehr gut aufgenommen und viele sind froh, dass der Clip 3 vom Markt mehr oder weniger nur noch in Restposten zu bekommen ist. Tja, okay. Tja, das war's, mein Review zum JBL Clip 4.
Gut, dann hoffe ich mal, dass das mit der Aufnahme jetzt alles geklappt hat, weil ich habe nämlich Beachball.
Okay, dann
alles mal. Ja, also die Recording-Software läuft alles soweit noch, nur.
Ja, hoffen wir mal, dass die auch das abschließen kann, das Recording.
Ja, das gehe ich mal davon aus.
Okay. Gut, dann lass es uns nicht länger beachballen, als wir müssen.
Bei mir wird es Zeit für einen neuen Mac. Das sind alles so die Anzeichen.
Das sage ich dir ja schon seit mindestens 2 Jahren. Okay. Dann würde ich sagen, Thomas, falls nichts dazwischen kommt und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche
nochmal
wieder.
Nochmal, genau. So zum letzten Mal dann dieses Jahr.
Okay, dieses Jahr.
Genau.
Also bis dann.
Bis dann. Ciao.